Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
»Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte« von einem europäischen Falun Dafa Praktizierenden. Ich bin 55 Jahre alt und Europäer. Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter Apothekerin. Obwohl ich aus einer typisch bürgerlichen Familie komme, ist mein Leben aber keineswegs so typisch. Seit meiner frühesten Kindheit war ich ein echter Entdecker. Meine erste Entdeckung war die Wissenschaft. Als junger Schüler abonnierte ich Wissenschaftsmagazine, führte Experimente durch und baute elektronische Geräte zusammen. Ich konnte stundenlang ganz auf meine Projekte konzentriert alleine studieren und planen, um ein Problem zu lösen. Meine Familie war der Meinung, ich würde Wissenschaftler werden, wie mein Vater. Aber ich wurde keiner, denn in der Wissenschaft fand ich nicht das, wonach ich suchte. Etwas später in meiner Kindheit hatte ich den großen Drang, mich schriftlich auszudrücken. Ich schrieb ganz besondere Briefe an alle, die mir nahe standen, und ich schrieb auch Gedichte. Als Teenager sang ich meine Gedichte und gründete eine Rockband. Ich war Leadsänger und Bassist. Mit Anfang 20 war ich ein kluger, kompromissloser, gut aussehender junger Mann mit eigenem Weltbild. Das alles spiegelte sich in meiner Musik wider, und diejenigen, die Gelegenheit hatten, sie zu hören, fanden sie sehr gut. Ich hatte großes Potenzial, ein Rockstar zu werden, aber ich wurde keiner. Als ich in der Armee diente, was in meinem Land Pflicht ist, verbrachte ich nicht viel Zeit mit den anderen Soldaten. Sie merkten, dass ich anders war. Einen Nachmittag in der Woche bekamen wir Ausgang und durften die Kaserne verlassen. Jeder normale Mensch nutzte die freie Zeit, um etwas Spaß beim Trinken zu haben und sich vielleicht mit Mädchen zu treffen. Ich nutzte die Zeit, um in die öffentliche Bibliothek zu gehen. Jede Woche kehrte ich mit Büchern beladen in die Kaserne zurück. Wenn ich nicht im Dienst war, verschlang ich die Bücher. Nach einiger Zeit fing ich an, selbst eins zu schreiben. Bevor mein Dienst in der Armee zu Ende war, hatte ich im Alter von 19 Jahren meinen ersten Roman geschrieben. Als ich wieder zu Hause war, schrieb ich weiter Literatur und machte Musik. Spaß zu haben war für mich am langweiligsten. Während meine Freunde ausgingen und das Leben genossen, arbeitete ich daran, meine Träume zu erfüllen. Ich wusste, dass ich etwas sehr Wichtiges zu tun hatte. Etwas Großartiges. Etwas, das die Welt erschüttern würde. Ich wusste auch, dass für jede große Leistung die Konzentration entscheidend ist. Deshalb gab ich meine Musikerkarriere auf. Ich löste die Band auf und konzentrierte mich ganz aufs Schreiben. Vermutlich hatte ich alles, was ich brauchte, um ein berühmter Schriftsteller zu werden. Aber ich wurde nicht berühmt. Mit 24 verliebte ich mich. Zwar hatte ich nicht viel Erfahrung auf diesem Gebiet, aber das war auch nicht nötig, um sofort zu wissen, dass sie die Richtige war. Wir heirateten und bekamen ein Kind. Und dann noch eins. An diesem Punkt musste ich meine Träume aufgeben, die vielen Jahre des Schreibens, Komponierens und des Strebens nach Ruhm. Selbstlos gab ich meiner Frau alles, was ich hatte. So wurde ich ein ganz gewöhnlicher Kerl, der eine normale Arbeit hatte und der zwischen Liebe und Hass, Angst und Heiterkeit lebte. Für den Moment, nicht für die Ewigkeit. Wenn man für Momente lebt, gehen sie schnell an einem vorbei. Die Kinder wurden erwachsen und wir wurden älter. In meiner Jugend hatte ich fast wie ein Mönch gelebt, doch nun war ich durch und durch weltlich. Die Welt beeinflusste mich. Wie sollte es auch anders sein? Ungerechtigkeit, Ungleichheit, fehlende Freiheit, das alles nahm ich sehr mit. Doch da ich nichts dagegen ausrichten konnte, musste ich von Tag zu Tag mit diesem Leid leben. So entwickelte ich mich zu einem verbitterten, unausgeglichenen, wütenden Mann, der immer nur die schlechte Seite der Menschen sah und überall und in jedem Fehler fand. So zu sein fühlte sich nicht gut an. Irgendwann fragte ich mich, wie konnte ich meine Träume aufgeben und wo auf dem Weg habe ich sie verloren? War ich wirklich etwas Besonderes oder habe ich mir das nur eingebildet? Als ich meinen zweiten Roman beendete, war ich 40 Jahre alt. Ein großer Verlag nahm ihn an und ich bekam schließlich die Anerkennung, die ich mir immer gewünscht hatte. Ich dachte, das wäre meine letzte Chance, etwas zu bewirken. Also schrieb ich wie verrückt weiter. Mit 43 Jahren erschien mein dritter Roman. Danach schrieb ich ein Theaterstück nach dem anderen. Ich war sehr beschäftigt. Aber wenn ich über meine Computertastatur hinwegsah, musste ich zugeben, dass die Welt nicht besser wurde. Länder bekämpften sich wegen belangloser Interessen von Einzelpersonen. Brüder waren die ärgsten Feinde. Polizisten waren die größten Verbrecher und unmoralische Menschen wurden als Heilige verehrt. Hass, Lügen und Täuschung waren überall, wo ich hinsah. Schon seit Jahrzehnten war es so, dass Menschen ihre Mitmenschen verletzten. Wie konnte ich in so einer Welt leben? Was war der Zweck von alledem? Warum, um Himmels Willen, war ich hier? Jetzt bin ich 55 Jahre und segle ruhig dahin. Mein Leben hat einen ganz anderen Sinn bekommen. Wie ich hierher kam? Nun, da muss ich ein wenig ausholen. Im alten China nannten sie es Xiulian oder die Doppelkultivierung von Körper und Geist. Was ist die Kultivierung von Körper und Geist? Die westliche Zivilisation kennt die Kultivierung des Geistes, die zum größten Teil religiös ist. Man versucht sich nach den Prinzipien der Religion zu richten, man bereut seine Fehler und ist bemüht, sie nicht zu wiederholen. Dabei betet man zu Gott, er möge einen an einen besseren Ort bringen. Vor und nach Christus wurden viele Religionen im Westen eingeführt. Auch gab es etliche nicht-religiöse Kultivierungswege, jedoch keine Kultivierung von Körper und Geist. Auch im Osten gibt es alle möglichen Kultivierungswege, wie zum Beispiel Yoga in Indien, Qigong in China sowie Kampfkunst. Die Menschen glauben, dass Kampfkunst dazu bestimmt sei, sich gegen Feinde oder zur Selbstverteidigung zur Wehr zu setzen. Doch wenn das wahr wäre, wozu wird es dann in Klöstern praktiziert? Vor wem müssten sich die Menschen in einem Kloster auf einem Berg verteidigen? In Wirklichkeit ist Kampfkunst ein Kultivierungsweg. Die früheren Kultivierenden verließen das Weltliche, um sich in der Einsamkeit zu kultivieren. Das bringt uns zu einem Problem. In der Geschichte wurden die Kultivierungswege von Mund zu Mund überliefert, wobei die wahre Lehre von den meisten Wegen nach und nach verloren ging. Tai Chi ist ein typisches Beispiel. Man weiß, dass Meister Chang San Feng in der Ming-Dynastie die Bewegungen des Tai Chi vorführte und lehrte. Aber er hinterließ von seiner Lehre kein einziges Wort. Ist dann das Tai Chi, das heutzutage viele Menschen praktizieren, ein echter Kultivierungsweg? Das würde ich nicht sagen. Die modernen Menschen praktizieren es nur für ihre Gesundheit. Doch das ist nicht das wahre Ziel der Kultivierung von Körper und Geist. Sie wissen nicht einmal, wozu es früher diente. Jedenfalls habe ich es so von dem Kultivierungsweg gelernt, den ich seit nunmehr 13 Jahren praktiziere. Es ist der einzige Kultivierungsweg, bei dem sowohl die Übungsbewegungen als auch die Lehre ursprünglich und rein sind. In China ist er sehr bekannt, im Ausland jedoch weniger. Wie bin ich auf diesen besonderen Kultivierungsweg gestoßen? An einem eiskalten Wintertag war ich geschäftlich in einer der Touristenhauptstädte Europas unterwegs. Es fand ein Parteitag statt und die Stadt war abgeriegelt. Am Himmel flogen Hubschrauber und durch die engen Straßen strömten die Touristen. In diesem ganzen Aufruhr fiel mir etwas auf. Ein Mann über 30 saß bei der Touristenattraktion. etwas abseits vom Trubel, seine Beine im Lotussitz, seine Augen geschlossen. Sein Gesichtsausdruck war friedlich und gelassen. Das Durcheinander auf den Straßen und die Kälte von minus 20 Grad Celsius schienen ihm nichts auszumachen. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm abwenden. Sein Freund kam auf mich zu und erklärte mir, dass es in China Dutzende Millionen von Menschen gebe, die genau für diese Meditation verfolgt würden. Der Name dieses Kultivierungsweges ist Falun Gong oder Falun Dafa. Es ist etwas sehr Altes, was in der Geschichte stets von Meister zu Schüler weitergegeben wurde. Bis Anfang der 1990er Jahre, als es in China der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und sich wie ein Lauffeuer verbreitete. 1999 fürchtete die Kommunistische Partei Chinas, dass die Beliebtheit dieser Praxis ihre eigene übersteigen würde und verbot Falun Gong. Seither sind im Laufe dieser grausamen Verfolgung viele Menschen ums Leben gekommen und viele werden immer noch verfolgt. Deshalb möchten die Falun Gong-Praktizierenden im Ausland darauf aufmerksam machen, indem sie die Praxis auf friedliche Weise demonstrieren. Das war völlig neu für mich. Als erklärter Atheist war ich nicht an spirituellen Dingen interessiert. Aber als weltlicher Mensch interessierte ich mich für Menschenrechte. Ich war dankbar für die Informationen und nahm gerne einen Flyer mit. Jedoch las ich ihn erst 2 Jahre später. Man sagt, dass es für alles eine Zeit gibt. Meine Zeit kam mit einem Notfall in meiner Familie. Meine Frau hatte den Verdacht, dass sie schwer krank sei. Nach einer ärztlichen Untersuchung erhielt sie die Diagnose: Lungenkrebs im Endstadium. Ihr Vater war an derselben Krankheit gestorben. Wir wussten, dass es in der westlichen Medizin keine Heilung gab. Da erinnerte ich mich an die Kultivierung. Hatten Sie nicht erwähnt, dass sich in China viele Menschen durch das Praktizieren von schweren Krankheiten erholt hätten? Wie war nochmal der Name? Als ich den Flyer über Falun Gong in meiner Schublade fand, war ich sehr froh. Gemeinsam lernten wir die Bewegungen und begannen zu üben. Gleichzeitig fing ich an, die Falun Gong-Bücher zu lesen. Das haute mich um. Zu meiner Überraschung war es kein mystischer Mischmasch mit Bedeutungen, die absichtlich hinter anderen Bedeutungen versteckt waren. Die Bücher waren in einer direkten, einfachen und modernen Sprache geschrieben und enthielten Bezüge zu wissenschaftlichen Dingen. Begeistert und praktisch über Nacht verschlang ich den Buchinhalt. Mein Weltbild erweiterte sich schlagartig. An die Gedanken, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, kann ich mich noch deutlich erinnern. Die Welt ist nicht dieses winzige Staubkorn namens Erde. Der Raum, der die Erde umgibt, ist kein kalter, dunkler, unfreundlicher Ort, sondern die Heimat großer Erleuchteter. Ihre Natur ist Wahrhaftigkeit, Gutherzigkeit und Nachsicht. Je höher sie sind, desto barmherziger sind sie. Der riesige kosmische Körper mitsamt den unzähligen Planeten, Sternen und Galaxien und dem Vakuum im Inneren und all die Erscheinungen der Sterne, einschließlich der schwarzen Löcher und weißen Zwerge, alles war in perfekter Harmonie. Alles war in Ordnung. Nur ich war nicht in Ordnung. Ich war nicht im Einklang mit ihnen. Wie konnte ich mich also mit der universellen Harmonie in Einklang bringen? Eben mit diesem großartigen Kultivierungsweg. Wir praktizierten bereits seit einem Monat gemeinsam die Übungen, als meine Frau erfuhr, dass die Untersuchungsergebnisse falsch waren. Sie war gesund. Daraufhin hörte sie mit dem Praktizieren auf. Ich dagegen blieb dabei und praktiziere bis heute. Jetzt, 13 Jahre später, bin ich der reichste Mann der Welt. Denn durch die Kultivierung habe ich dies hier erlangt. Erstens, eine außergewöhnlich gute Gesundheit. Zweitens, Energie, die ich nicht einmal als Teenager hatte. Drittens, einen inneren Frieden, der mir hilft, in jeder Krise eine Lösung zu finden. Viertens, Erkenntnisse über die kosmischen Phänomene, die kein Wissenschaftler jemals haben kann. Und fünftens, Antworten auf die Fragen, die sich die Philosophen seit der Antike bis heute stellen. Kennen Sie jemanden, der das von sich behaupten kann? Wahrscheinlich nur, wenn er verrückt ist. Falun Dafa-Praktizierende sind sehr vernünftig und bodenständig. Ich war einmal ein Träumer, aber jetzt träume ich nicht mehr. Mein Leben ist einfach. Jeden Morgen praktiziere ich 1,5 bis 2 Stunden lang die Übungen. Das reinigt meinen Geist und meinen Körper und entspannt mich mehr als die Nachtruhe. Denn wenn man schläft, sind die Gehirnzellen noch immer aktiv. Wenn man aber meditiert, verschwinden alle Gedanken. Ein paar Stunden verbringe ich damit, die Schriften von Falun Dafa zu lesen. Das hilft mir, Situationen in meinem täglichen Leben aus der Perspektive der Kultivierung des Geistes zu betrachten. Den Rest meiner Zeit verbringe ich, wie andere Menschen auch, an meinem Arbeitsplatz und mit der Familie. Was mein Leben wirklich einfach gemacht hat, ist das Fehlen von Bedürfnissen. Zum Beispiel war es immer so gewesen, dass ich, sobald der Sommer kam, plötzlich den unkontrollierbaren Drang hatte, aus der Stadt herauszukommen. Ich machte alle möglichen Reisepläne ans Meer oder in die Berge. Ich wollte frei sein. Aber aus Zeit, Geld oder anderen Gründen konnte ich die meisten dieser Pläne nicht umsetzen. Dadurch war ich nur noch mehr belastet, enttäuscht und frustriert. Heute habe ich nicht mehr das Bedürfnis zu entfliehen. Es geht mir gut, wo auch immer ich bin. Ich fühle mich frei, ganz gleich, was geschieht. Wahre Freiheit kann man nicht kaufen oder gewinnen. Man kann sie nur kultivieren. Freiheit bedeutet, frei von Eigensinn zu sein. Und das ist auch das Ziel aller wahren Kultivierungswege. Ob die Jünger von Jesus, Buddha oder Konfuzius, ob die Schüler der Kampfkunst im Osten oder Alchemisten und Mönchsritter im Westen, sie alle hatten das gleiche Ziel. Sich von Begierden, Ängsten, Anschauungen und dem Streben nach etwas zu befreien. Sich vom Eigensinn zu befreien. Man könnte auch sagen, sich von sich selbst zu befreien. Das Ego ist die größte Last, die der Mensch trägt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr erkenne ich die Kostbarkeit jenes Augenblicks, als ich den Praktizierenden auf der Straße meditieren sah. Ich sah diesen Mitpraktizierenden nie wieder. Ich weiß auch nicht, wer er ist. Aber ich habe das Gefühl, ihn zu kennen, weil ich nun genau das Gleiche mache, wann immer es mir möglich ist. Denn wenn man etwas so Kostbares wie einen Kultivierungsweg gefunden hat und seine Last abladen kann, wie könnte es dann sein, dass man diese gute Nachricht nicht weitererzählt? Der Meister sagt dem Chuan Falun, Lao Tse sagt, hört ein edler Mensch das Tao, handelt er danach mit Fleiß. Hört ein Durchschnittsmensch das Tao, nimmt er es zur Hälfte an. Zur Hälfte zweifelt er. Hört ein unedler Mensch das Tao, lacht er lauthals darüber. Würde er nicht darüber lachen, so wäre es auch nicht das Tao. Heute verstehe ich meine Vergangenheit und meine Exkurse in Wissenschaft, Literatur und Musik besser. Obwohl ich nie Wissenschaftler, Musiker oder ein berühmter Schriftsteller wurde, waren das alles Sprungbretter auf meinem Weg. Ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wenn ich die Macht hätte, Dinge zu ändern, würde ich alles so lassen, wie es ist. Bis auf eines. Die beiden Jahre, in denen der Flyer in meiner Schublade lag. Da ich mir bewusst bin, wie bedeutend und kostbar jeder einzelne Augenblick ist, bedauere ich die verlorene Zeit. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich mich dem Praktizierenden von damals an Ort und Stelle angeschlossen. In jedem Menschen steckt ein Forscher. Für diese Art der Erkundung müssen Sie Ihr Studierzimmer nicht verlassen. Was aber nicht heißt, dass es weniger abenteuerlich ist. Mitunter ist es viel schwieriger, als die Welt zu erkunden. Gleichzeitig könnte derjenige, der versucht, diesen Weg zu gehen, am Ende etwas viel Größeres finden, als er sich erhofft hatte.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Das war ein persönlicher Erfahrungsbericht. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.